der Titel dieser Predigt lautet, was mehr ist als Gerechtigkeit. Heute soll es um zwei bestimmte Begriffe im Neuen Testament gehen, die sicher den meisten von uns recht geläufig sind in ihrer jeweiligen Übersetzung in unsere Muttersprache, obgleich die Bedeutung des einen griechischen Wortes einer oftmaligen Veränderung unterworfen worden ist, und zwar schon im Altertum. Das ist allerdings keine Seltenheit und betrifft bis heute viele Begriffe und ihre Werte. Hinter all diesen Veränderungen steckt die Sündernatur von uns Menschen, die sich ja immer alles entsprechend richten will, auch die Umgangssprache. Weisheit von oben ist das nicht, sondern ein dämonisch beeinflusstes Tun. Und zu keiner Zeit war das so rasant und deutlich zu bemerken wie heute im Zeitalter der digitalen Medien. Was dabei den biblischen Text betrifft, es wären längst schon alle Grundfesten umgerissen, wenn der Herr nicht wegen der Seinen und für die Seinen über seinem Wort wachen würde. Gott selber hat ja die Sprachen dieser Welt allen ethnischen Gruppen und Völkern seinerzeit fertig übergeben, was eine immens imposante und vom Kreativen her besonders bemerkenswerte Sache darstellt, vor allem im Anschluss an den Turmbau zu Babel, diesem ersten ökumenischen Versuch einer menschengemachten und von Gott losgelösten Einheit. Aber der Mensch gibt ja keine Ruhe. In der Folge hat sein unermüdliches Bemühen im Lauf der Zeit viele Bedeutungen der so guten Sprachbauteile verschoben, und das nicht nur aus Mutwillen oder Jux und Dollerei, sondern auch aus Schlamperei, Unverständnis und verantwortungsloser Ignoranz. Und gerade unsere Tage zeugen von keinem Stillstand diesbezüglich, ganz im Gegenteil. Betrachten wir nur die verkürzte Ausdrucksweise der jetzigen Mediensprache mit ihren künstlichen Wortkreationen und die Begriffsverbreiterung durch neudeutsche Begriffe, um mancher konkreten Aussage damit auszuweichen. Und nicht zuletzt die sich ständig steigernde Leseunfähigkeit breiter Bevölkerungsteile, die auch das unkorrekte Artikulieren in gebildeten Schichten mit einschließt, bis hinein in juristische Bereiche. Zudem bleiben sprachliche Begriffe, die von digitalen Medien aufgenommen werden, zu einem wesentlich geringeren Prozentsatz in unserem Gedächtnis haften, als auf Papier gedruckte Informationen, was die kognitive Verwertung stark einschränkt. Doch auch was Gottes gedrucktes Wort betrifft, erscheinen jetzt Jahr für Jahr auffällig viele neue Ausgaben verschiedener Verlage, und wie dazu mitgeteilt wird, steckt dahinter ein ungebrochen profitables Geschäftsmodell, denn neue Bibeln schaffen immer auch neue Verdienstmöglichkeiten. Nur weisen jetzt viele neue Ausgaben einen negativen menschlichen Einfluss auf, abgesehen von den schrecklichen Entgleisungen in gegenderter und in Fäkalsprache, erscheint auch bei seriös wirkenden Neuerscheinungen der Text nunmehr gefiltert und reduziert, vor allem was den Namen des Sohnes Gottes und seine Person betrifft, was für diese unsere Zeit vom Herrn ja auch prophezeit worden ist. Der globale antichristliche Trend muss ja besonders gegen die Grundfesten ankämpfen. Als gelernter Schriftsetzer bin ich lange schon interessiert an der Verballhornung und dem steten Sinnwandel unseres schriftlichen Sprachguts und beschäftige mich nun seit mehr als 50 Jahren immer wieder damit. Und besonders bewegt mich die seit den letzten Jahrzehnten sich steigernde Manipulation und Kritik am Wort Gottes. Und mehr denn je bin ich aber überzeugt, und zwar völlig überzeugt von der Güte und vom absoluten Durchläutertsein des Wortes Gottes in jeder Hinsicht. Denn hier sitzt jedes Wort absolut perfekt und wie ist deshalb seine Wahrheit so heilsam. Und wenn auch die Menschen immer weniger Skrupel haben wegen ihrer Kritik und dem Infragestellen seines Wortes, und ihrem Misstrauen und all dem absichtlichen Unverständnis, unser einer kann dem Urteil Gottes über sein gutes Wort nur von Herzen zustimmen, wie zum Beispiel in Psalm 12, 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert, oder Psalm 18, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Und Psalm 119 natürlich, dein Wort ist wohl geläutert und dein Knecht hat es lieb. Dann kommen wir mit dieser Sicht in unsere Sache. Betrachten wir den ersten der beiden Begriffe, wie er im griechischen Neuen Testament steht. Dort trägt er den Namen Eritäa. Bei Eritäa handelt es sich um ein Wort, dessen Bedeutung eben bereits im Altertum mehrfach verändert wurde, und gerade die Geschichte dieser Wandlung ist ein in sich erschreckendes, aber dafür sehr typisches Bild unserer menschlichen Natur. Eritäa wird im Neuen Testament siebenmal gebraucht. Dabei steht es für ein wesenhaftes Tun, das der Gemeindearbeit in jedem Fall konsequent schadet. Suchen wir dazu die einzelnen Stellen auf und betrachten wir dort die Übersetzungen, dann finden wir in Römer 2, 5 bis 8, aufgrund deiner Verstockung und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, und jetzt kommt Eritäa, die selbstsüchtig, andere Übersetzung zänkisch, streitsüchtig, provokativ, kampflustig, sich widersetzen und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Im 2. Korinther 12 steht im Vers 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, und jetzt kommt Eritäa, Selbstsucht, und hier steht auch Zank und Ränke, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. In Galater 5 steht im Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, und jetzt wieder Eritäa, Selbstsucht, wieder steht hier in anderen Übersetzungen, Zank, Ränke, Hetzereien und dann Zwietracht, Parteiungen. In Philipper 1, 15 steht, einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, und da steht wieder Eritäa und wieder Ränkesucht oder Eigennutz, andere aber aus guter Gesinnung, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Zwei haben wir noch. In Philipper 2, 3 steht, tut nichts aus Selbstsucht. Hier steht Eritäa, wieder Zänke, Ränkesucht, Eigennutz oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann noch Jakobus 3, 14, 15 und 16. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht, hier ist wieder Eritäa, Zank oder Zanksucht oder Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und wieder Eritäa Selbstsucht, also Zanksucht, Streit und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Soweit die ganzen Vorkommen. Und nun kommt das Besondere, das ganz Interessante an diesem Wort, nach den eben erwähnten Stellen zu urteilen, führt man es fast unvermeidlich auf das griechische Wort Eris zurück, dem Begriff für Streit und Kampf oder auch Wettstreit. Das ist aber absolut nicht die richtige Ableitung. Vielmehr kommt es von Eritos und das bezeichnete ursprünglich einen Tagelöhner. Das Wort war besonders verbunden mit Webern und Spinnern und wurde allgemein von Erion, und das heißt Wolle, abgeleitet. Eritäa war also ursprünglich ein sehr achtbares Wort, man meinte damit redlich arbeiten für Lohn. Aber bald begann seine Entartung. Der gute Begriff Eritäa wurde nämlich mit der Zeit zum Inbegriff einer Arbeit, die man ausschließlich nur mehr um Gewinnes willen tut. Eine Arbeit, die man nicht um der Freude am Dienst für andere tut, sondern die nur mehr die eine Frage kennt, was bekomme ich dafür? Wir sehen, wir nähern uns dem von Jesus vorgestellten biblischen Bild des Mietlings in Johannes 10. Im weiteren Verlauf degradierte man Erythea sogar zur Bedeutung von Stimmenfang und durch Ränkespiel ein öffentliches Amt erlangen. Und schon diente es zur Beschreibung eines Mannes, der ein öffentliches Amt sucht, nicht aber um der Allgemeinheit seinen Dienst anzubieten, sondern ausschließlich wegen seiner eigenen Ehre und um seines persönlichen Vorteils willen. Und damit nicht genug, wurde das Wort bald mit zwei anderen Bedeutungen gleichgesetzt. Erstens wurde es für einen parteiischen Streit benutzt, für Parteigezänk, für das Erlisten eines Postens und das infame Intrigenspiel um Stellung und Macht. Das ist uns ja ganz geläufig, besonders von der Politik in Staat und in Kirche. Und schließlich stand das Wort Erythea nur mehr für selbstsüchtigen Ehrgeiz, einem Ehrgeiz, der keinen Begriff mehr vom Dienen hat, vom Dienst an anderen, sondern dessen einziges Ziel nur mehr aus Profit und Macht besteht. Und deshalb ist es für uns besonders interessant zu erfahren, wo und wozu das Neue Testament dieses Wort benutzt. Wir finden es am häufigsten in den Briefen des Paulus, dem ja wie keinem anderen die innere Beschaffenheit der ersten Gemeinden bekannt war. Und so bezeichnet es dann in den Lehrbriefen eine durch und durch diabolische Wirkung, die eine Gemeinde völlig ruinieren kann, durch zerstörerischen, falschen Ehrgeiz. Und genau diese Auswirkung der Selbstsucht und der ihr folgenden Streitsucht, mitsamt dem rücksichtslosen Eigensinn und all seinem Drang zu Zank und Hetzerei, genau das brachte die Gemeinde in Korinth an den Rand des Zerfalls. Denn dieser Einfluss führte zur Aufsplitterung in Sekten und Parteien, die alle mehr auf ihre eigene Herrschaft bedacht waren als auf die Herrschaft Christi. Aber auch in der Gemeinde in Philippi war Erythea mit der Zeit zu einem unguten Beweggrund bestimmter Prediger geworden, die nun von ihrer eigenen Herrlichkeit mehr eingenommen waren als von der Herrlichkeit Christi. Und dazu sagt eine alte, aber treffliche Wahrheit, dass kein Prediger gleichzeitig seine eigene Klugheit und die Größe Christi aufzeigen kann. In jedem Fall ist Erythea charakteristisch für einen Menschen, der alles einer irdischen, einer menschlichen Norm unterordnet und an alles den Maßstab seines persönlichen Ansehens und seines Erfolges anlegt. Und leider ist das keine Seltenheit geblieben, denn gerade heutzutage ist das eher die Regel in christlichen Gemeinden. Die Wölfe sind da, greulich aufs eigene bedacht. Selbstverwirklichung von der Kanzel her ist dabei das eine Übel, anstatt der Unterste sein und bleiben zu wollen, wie Christus es verlangt, auch wenn dabei von vielen verkannt, so sollen wir dienstbar sein, so wie unser Herr. Nur ist leider auch der Sinn der mitlaufenden Schafe zu dem geworden, was mit Erythea jetzt ausgedrückt ist. Wie Paulus den Ältesten von Ephesus schon vorhersagte, Erythea lässt nie lange auf sich warten, von Generation zu Degeneration. So schreibt er in Apostelgeschichte 20, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und dann schreibt er seinem lieben Kind im Glauben, dem Timotheus, in seinem letzten Brief, was wir ja heute alle erfahren, dass die Menschen sich selbst lieben, geldgierig sind, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, und dass sie das Vergnügen mehr lieben als Gott, dabei wohl einen äußeren Schein von Gottesfurcht pflegen, deren Kraft aber verleugnen. Und von solchen wende dich ab, schreibt Paulus. Gottesfurcht, die nützlich ist zu allen Dingen, die fehlt, wo der Mensch nach seinem eigenen Gutdünken in der Gemeinde sitzt und entsprechend denkt und handelt und richtet. Wir werden das beim zweiten Begriff noch deutlicher sehen, aber bleiben wir noch bei Erythea. Allein die Tatsache, dass dieses Wort, das ursprünglich eine ehrliche Arbeit bezeichnete, die ihren Lohn wert war, eine solch hundertprozentige Veränderung erfahren hat, wirft ein sehr bezeichnendes Licht auf unsere menschliche Natur. Die Kombination aus falschem Ehrgeiz zusammen mit dem Eigensinn, mit der Eigensucht, zerstört über kurz oder lang jede geistliche Gemeinschaft und Arbeit. Aber auch generell und global ist das ja eine ernste Warnung an unsere ganze heutige Generation, denn das meiste Unheil unserer Tage entspringt nicht wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sondern der Einstellung, die immer fragt, was kann ich für mein Leben und für mich herausholen, die aber nicht mehr fragt, womit soll mein Leben und das Leben anderer im Hinblick auf die Ewigkeit erfüllt werden? Und schau doch, die viele Rechthaberei unter Glaubensgeschwistern beruht ja nicht auf ihrem Bibelwissen, über das der Widersacher ja schon immer lacht, sondern auf der Wirksamkeit von Eritrea, Selbstdarstellung, Selbstsucht, eigensinnigem Stolz und Zanksucht und damit ursächlich verbunden, es mangelt hin und hin an Gottesfurcht. Daher auch das Beißen und Fressen untereinander, heißt es doch in 2. Timotheus 2, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Man muss in der Gemeinde ja nur ein beliebiges Thema, ein Problem, eine Frage in die Runde werfen oder irgendeine These und schon beißen sie an wie die Haie. Und da kann jeder sehen, was mit Eritrea gemeint ist, wie es wirkt und nicht nur von der Kanzel her. Denken wir dabei an Gideons Schar, wie und warum der Herr sie mehrmals reduziert hat. Nimm doch jene, die sich nicht prahlerisch und neunmal klug verhalten, die sich geflissentlich fernhalten von Zank und Streit, nimm die vor Gott sogenannten Törichten, deren ganze und einzige Weisheit der Christus ist und der das unverändert bleibt. Dann hast du die höchste Weisheit vor dir und Gottes effizienteste Diener. Denn ein wahrer Knecht des Herrn, der nicht aus Eigensucht und Eigennutz dient, also nicht Eritrea gemäß, der wird stets ein Diener all seiner Brüder sein, in Liebe, in Gottesfurcht und Demut. Der ist auch nicht ihr Herr und auch nicht der Meister des Wortes Gottes, denn das ist nur einer. Was sich bei solchen, die nach dieser Art wandeln, vor allem findet, ist Barmherzigkeit gegeneinander und die rühmt sich gegen das Gericht. Die schnöde Rechthaberei vergisst nämlich nur allzu schnell die Demut in ihrem Eigensinn. Sie rechnet mit dem eigenen, sie handelt aus eigenem und so richtet sie auch. Sie richtet ohne den Blick auf den vergebenden Herrn und seine Geduld beizubehalten. Eritrea ist die Eigenschaft derer, von denen der Judasbrief sagt, sie weiden sich selbst. Und seinen Brief schließt er mit folgenden Worten ab: Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte. Um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch an die Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Soweit der Brief des Judas zum Ende hin. Und damit kommen wir nun zum zweiten der beiden griechischen Begriffe. Und da finden wir ein hochinteressantes Wort im Neuen Testament vor. Eine barmherzige und besonders wohltuende Eigenschaft des Allerhöchsten, die in keinem Fall die Hoffnung zerstört, die ein gedemütigtes, zerschlagenes Herz auf seinen Erlöser richten darf. Dieser Begriff lautet Epieikes. Das Hauptwort dazu ist Epieika. Und seine wunderbare Bedeutung wird folgendermaßen ausgedrückt: mehr als Gerechtigkeit. Und bedenken wir dabei gleich, ohne diese Gnade Gottes wären wir alle jetzt nicht hier. Mit der wortwörtlichen Übersetzung von Epieikes ins Deutsche tut man sich allerdings außerordentlich schwer, weil es sich nicht in einen einzigen Begriff pressen lässt. Aber wie denn auch, handelt es sich doch um eine unfassbare Eigenschaft der Liebe Gottes. Wenden wir uns zuerst dem Substantiv Epieika zu, das mit Freundlichkeit, mit Lindigkeit, Güte und Milde übersetzt wird. Das finden wir in Apostelgeschichte 24,4. Damit ich dich aber nicht allzu sehr bemühe, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Freundlichkeit, und das steht in der Elberfelder 1905 und bei Janssen Geneigtheit. In Luther 1912 steht Gelindigkeit und Van Esse übersetzt mit Güte anzuhören. Uns also nach deiner Freundlichkeit, Geneigtheit, Gelindigkeit, Güte anzuhören. 2. Korinther 10,1 ist das zweite Vorkommen. Ich selbst, aber Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit, da steht es, wieder Elberfelder 1905 und Luther 12, Lindigkeit von Es und Janssen Milde, also der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bei euch bin, abwesend, aber mutig gegen euch. Und nun zum Zeitwort Epieikes, da übersetzt zum Beispiel die Patluch-Bibel seine 7 Vorkommen mit 6 verschiedenen deutschen Ausdrücken. Und auch andere Übersetzungen variieren hier stark. In Philipper 4,5 steht, eure Sanftmut, auch hier die Übersetzungen Milde, Bescheidenheit, Lindigkeit, lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. 1. Timotheus 3,3, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern gütig. Und andere Übersetzungen, gelinde, sanft, milde, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Titus 3,2, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig. Wieder gelinde, Van Esse übersetzt hier gelassen und Janssen milde, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Dann noch Jakobus 3,17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig und jetzt gütig, wieder gelinde übersetzt, bescheiden und Janssen übersetzt mit milde. Sie lässt sich etwas sagen, ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Das letzte Vorkommen 1. Petrus 2,18, ihr Hausknechte ordnet euch in aller Furcht eurem Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, da steht das Wort, wieder gelinden, auch den Milden in Janssen, sondern auch den Verkehrten. Also, Epieikes wird übersetzt, ich wiederhole, mit Sanftmut, mit Bescheidenheit, ferner gütig, gelinde, gelassen, mild und sanft. Und lange schon, bevor dieses Wort im Neuen Testament benutzt wurde, kam Epieikes in den ethischen Schriften der Griechen sehr häufig vor. Um seine Bedeutung zu verstehen, fasst man sie wohl am treffendsten so zusammen, dass man sagt, Epieikes drückt die Mäßigung aus, die die Begrenztheit des formellen Gesetzes erkennt, weil es Fälle gibt, in denen das legale Recht zum moralischen Unrecht werden kann. Aristoteles war es, der dieses Wort definiert hat als etwas, was gerecht ist und manchmal besser ist als nur Gerechtigkeit allein, weil Epieikeia das Gesetz korrigiert, wenn das Gesetz sich in einzelnen Fällen als unzulänglich erweist, denn das Gesetz redet ja schließlich immer nur allgemein und generell. Von einem, der seine gesetzlichen Rechte bis auf das letzte Tüpfelchen verteidigt, unterscheidet sich deshalb ein Mensch, der Epieikes ist, in jedem Fall, weil er weiß, dass etwas nach dem Gesetz durchaus gerecht, dabei aber trotzdem moralisch völlig verkehrt und unangebracht sein kann. Und dass deshalb in manchen Fällen das Gesetz gemildert werden muss, und zwar unter dem Zwang einer Macht, die höher und größer ist als das Gesetz, weil es vollkommen unchristlich und lieblos und dem Heil Gottes fremd wäre, hier auf dem sonst geltenden Recht zu bestehen. Das Wichtigste und Grundlegendste an Epiekeia ist aber, und wir haben es schon erwähnt, dass diese Eigenschaft auf Gott selber zurückgeht, weil sie in ihm ihren Ursprung hat. Denn wo wären denn wir alle heute, wenn Gott auf seinem Recht bestünde, wenn Gott nur den unbeugsamen Maßstab des Gesetzes an uns anlegen würde? Gott selber ist ja das beste Beispiel für die segensreiche Anwendung von Epiekeia. Und wenn es auch schwer, ja schier unmöglich ist, dieses Wort mit einem einzigen deutschen Ausdruck zu übersetzen, so ist es doch absolut nicht schwer, die so sehr dringende Notwendigkeit dieser Eigenschaft einzusehen. Und das gilt ganz besonders in der geistlichen Gemeinschaft, in Christus für Gott. Wir leben ja auch in der Welt schon lange in einer Gesellschaft, in der jeder auf seinen gesetzlichen verankerten Rechten besteht. Schon die Kinder pochen ja heftig darauf, weniger aber auf ihre Pflichten, nicht wahr? Die meisten unserer Generation wollen sich auch nur mehr dort vor anderen beugen, wo sie ausdrücklich dazu verpflichtet sind. Ja, nahezu jedermann ist heute bestrebt, dem anderen so viel wie möglich aufzuzwingen. Und diese Gesinnung macht auch leider eben nicht Halt vor dem Miteinander in christlichen Gemeinden, die oft durch internen Streit zerrissen sind und bitter darunter zu leiden haben, dass ihre Gemeindeglieder, ihre Ausschüsse und ihre Beschlüsse beinhart auf gewissen Buchstaben des Gesetzes bestehen. Und genau betrachtet gilt für uns Gläubige ja nur das Gesetz des Christus und die Lehrbriefe. Denn Christus ist das Ende des mosaischen Gesetzes. Wer an ihn glaubt, ist gerecht. So sind wir nur ihm, dem Sohn Gottes, jetzt gesetzmäßig unterworfen und stehen in der Gottesfurcht, in Buße und Demut, damit seinen Befehlen und seiner Epieka gegenüber, die recht und in voller Freude und Zuversicht verstanden, mehr ist als Gerechtigkeit. Diese Eigenschaft seiner Liebe, die jeden Bußfertigen die Sünden zudeckt, für die er ja auch gestorben ist. Wir reden hier aber nicht einer Freiheit zum Sündigen das Wort, sondern der Barmherzigkeit im Umgang miteinander vor dem Angesicht des barmherzigen Richters. Es würde sogar in allen Bereichen der menschlichen Gesellschaft und vor allem in den Gemeinden des Herrn eine ganz neue Zeit anbrechen, wenn die Menschen aufhörten, sich nur auf das Gesetz und ihre garantierten Rechte zu kaprizieren und endlich anfingen, Gott um Epiekeia zu bitten, vor allem wenn Gottes Kinder die Wesensart des Vaters endlich in sich zur Geltung kommen ließen, in Christus. Recht muss Recht bleiben, sagst du. Jawohl. Und die Liebe freut sich an der Wahrheit. Das sehr wohl. Und doch sagt uns Gottes Wort im Lehrbrief des Jakobus, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Die meisten Rechthabereien unter Glaubensgeschwistern beruhen ja nicht auf göttlichen Einfluss durch den Heiligen Geist oder exakt dem Bibelwissen. Vielmehr sind hauptsächlich persönliche Vor- und Nachteile mit im Spiel, wenn das Gesetz, vor allem auf einmal wieder das mosaische Gesetz, zum drohenden Argument erhoben wird unter Glaubensgeschwistern. Des Oberhirten Stimme müsste an sich ja genügen, jedes einzelne Schaf, das er mit Namen kennt und ruft, in seiner Nachfolge in der Bahn zu halten, auf dem schmalen Weg hinter ihm her. Es müsste für uns mehr als genügen, weit über allen menschlichen Einfluss mit der empfangenen Salbung auszukommen, wie Gottes Wort uns sagt in 1. Johannes 2,20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und 7 Verse weiter, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und schon Jesaja hat diese Zeit, diesen göttlichen Unterricht im Herzen, durch das Wort und den Heiligen Geist voraussagen dürfen, im Kapitel 10, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals, ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Und Hand aufs Herz, wir wissen doch alle Bescheid, wir, die wir Christus angehören, die wir in seinen Leib getauft wurden durch den Heiligen Geist, wir werden, wir sind alle von Gott gelehrt, wir haben sein Wort und wir haben die Salbung, die uns lehrt. Und nicht nur das, wir dürfen auch jederzeit hinzutreten zum Meister der Schrift, zu Jesus Christus, unserem Heiland und Herrn, der uns seine Mühseligen zu sich bittet. Und wenn es jemand unter uns an Weisheit mangelt, dann dürfen wir sie erbitten von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie uns gegeben werden. Da steht es in Jakobus 1,5. Das wissen wir doch alle. Warum gehen aber doch die meisten lieber zum Menschen? Wenn ein weiser, irdischer Vater seine Söhne zu sich bitten würde mit all ihren Fragen, sie gingen aber lieber zu einem stadtbekannten Narren, was würden wir davon halten? Aber genau das passiert reihum unter den Christen. Sie gehen zum Menschen, befragen andere, befragen sich selber und binden sich und anderen damit eine Zuchtrute, zwangsweise, weil sie dann auch dem Unbillen und Richten und dem falschen Ehrgeiz der Menschen anheimfallen müssen, die ja alle mannigfaltig fehlen. Wie viele Strömungen geistlicher Lehre sind durch die Jahrhunderte den Gläubigen so zum Irrweg und zum Schaden geworden? Wie viele Gerichte, wie viele Inquisitionen im großen und kleinen Stil, wie viele Stäbe wurden über Gläubigen gebrochen, weil die Epieka fehlte, das so wichtige mehr als Gerechtigkeit von Gott her. Wie wird es denn gehandhabt in den Kreisen? Wer spricht denn die Urteile über die Gewissen der Gläubigen, über dein Verhalten? Von wem erwartest du dein Urteil in deiner Gemeinschaft? Von Gott, dem Vater und seinem Wort? Von unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort? Oder von Tribunalen, von Brüdern und Schwestern, deren innere Haltung und Lauterkeit wir nicht eruieren können, ja, die wir anzweifeln müssen, wodurch nur einer gut ist. Arnold Fruchtenbaum schreibt in einem seiner Bücher über die Gepflogenheit amerikanischer Christengemeinden, außerbiblische Regeln aufzustellen. Regeln, die sogar davon abhängen, in welchem Teil der Vereinigten Staaten man eine Gemeinde besucht. Da gibt es dann zum Beispiel die schmutzigen 5 oder die bösen 9 oder auch das schmutzige Dutzend. Und der Glaube einer Person in diesen Versammlungen wird damit aufgrund seiner Übereinstimmung mit den von Menschen aufgestellten Regeln beurteilt und nicht aufgrund ihrer Übereinstimmung mit dem Gesetz Christi. Das sind ja jene Regeln, die ausdrücklich im Neuen Testament genannt werden und die für alle Gläubigen bindend sind, aber nicht Menschengebote. Und mitunter hängt in solchen Gemeinderäumen eine Liste aus mit 10 bis 20 Dingen, die ein Christ nicht tut, wie es heißt, von denen sich aber kein einziges Wort in der Bibel findet, schreibt Fruchtenbaum. Gut, sagen wir uns, das sind halt typisch überseeische Auswüchse. Aber ist es so anders in den hiesigen Glaubensgemeinschaften? Werden nicht auch hier Regeln gelehrt und mehr oder weniger befolgt, die auf einer fehlerhaften, auf menschlich variabler Logik basieren, aus Eritrea, aus falschem Ehrgeiz aufgestellt, um Menschen beherrschen zu können und aus falschem Eifer devot befolgt. Und dann wird fleißig zu Gericht gesessen über den so zu beschuldigenden Delinquenten. Aber sieh doch zuvor einmal genau nach im Wort Gottes, in den Lehrbriefen und frage im Gebet den Herrn, worin denn die Sünde besteht in einem dir bekannten Fall. Geht man statt den einen Herrn in all diesen Fragen über uns Brüder zu konsultieren, nicht allzu oft schnell in einer unlogischen und unbiblischen Art und Weise an vermeintliche Sünde heran, ohne genau und biblisch korrekt definieren zu können, worin deren Sünde eigentlich besteht? So wird vieles nicht nur sehr verwirrend, sondern auch kaputt gemacht. Was ist denn Sünde, wenn wir zum Beispiel vom Kartenspiel sprechen oder vom Würfeln oder spielt hier manchmal einer Monopoly? Was ist Sünde, ins Kino gegangen zu sein vor 10 Jahren? Oder sich heute denselben Film quasi als alten Schinken jetzt im Fernsehen anzusehen? Das Fernsehen Sünde. Es gibt Geschwister, die räumen ihr Fernsehgerät in den Keller, wenn Älteste zu Besuch kommen, oder decken es noch warm zu. Wir haben hier auch kein TV-Gerät, aber was ist Sünde vor Gott? Und wer beurteilt den Graubereich? Sünde ist, sagt der Römerbrief, was nicht aus dem Glauben geht, was nicht dem Glauben gemäß ist, dem Glauben an Christus, unseren Herrn, Retter und Eigentümer. Darum frage den Herrn, wie er die bestimmte Sünde definiert und ob etwas und wie viel und wo es in seinem Wort steht und was da steht, und lass nichts aus dabei. Beschönige nichts, übertreibe nichts und erfinde nichts hinzu. Wir brauchen Gottes Mehr an Gerechtigkeit untereinander und nicht ein Mehr an Menschenlehre und Menschengeboten. Ich nehme mir dazu heraus, wieder einmal Kierkegaard zeitgemäß zu zitieren. Es ist ja schon lange her, dass wir diesen so unterhaltsamen Text betrachtet haben, nicht wahr? Also, frei zitiert, schreibt Kierkegaard, lasst uns einmal annehmen, es sei Gottes Wille, dass wir Menschen nicht in den Tiergarten fahren sollten. Darauf könnte sich der Mensch natürlich nicht einlassen. Was würde da geschehen? Es geschehe Folgendes. Die Gemeindeleitung würde ausfindig machen, wenn man zum Beispiel die Limousine des Gemeindeleiters segnete und auf der Motorhaube einen Bibelspruch anbrächte und hinten einen Fisch, dann würde die Ausfahrt in den Tiergarten Gott wohlgefällig werden. Die Folge würde also sein, dass man ganz unverändert ebenso oft in den Tiergarten fahren würde wie jetzt, nur dass es dann etwas teurer geworden wäre. Vielleicht 10 Euro und mehr kostete für gewöhnliche Gläubige, 5 Euro für den Pastor und etwa 40 Cent für die Armen. Dann aber würde unser Tiergartenausflug auch den Reiz haben, dass er gleichzeitig Gottesdienst wäre. Vielleicht verfiele auch die Gemeinde darauf, das Geschäft als Taxiunternehmen selber zu machen. Und wenn es dann Gott richtig wohlgefällig sein sollte, dass man in den Tiergarten fährt, dann müsste der Wagen natürlich gemeindeeigen geliehen sein. Es müsste jedes Mal ein Ältester dabei sein, vielleicht sogar, dann wäre es Gott ganz besonders wohlgefällig, ein Hirte oder Lehrer der Gemeinde der Fahrer sein. Vielleicht müsste sogar, und dann wäre es im allerhöchsten Grad Gott wohlgefällig, der Gemeindeleiter selber chauffieren. Aber dass man diesen allerhöchsten Gipfel der Gottwohlgefälligkeit erreichte, wäre so kostspielig, dass diese Art Gottesdienst nur denen vorbehalten sein könnte, die auch wegen des dann vervollkommneten Christentums die einzigen sind, die es sich leisten können, Gott vollkommen wohl zu gefallen, nämlich den Habgierigen, den irdischen Schätzesammlern in der Gemeinde. Das dann natürlich im krassen Gegensatz zu jeglicher Auffassung des Neuen Testaments. Allerdings, wer hier nicht mitmachte und sich auf Gottes Wort und Willen berief dabei, der wäre ein Sünder und käme vors Gemeindetribunal und würde unbarmherzig abgekanzelt. Soweit der adaptierte Kierkegaard-Text zur menschlich-willkürlichen Definition von Gottes Willen. Nun gibt es selbstverständlich Fälle, und zwar genug, wo tatsächlich offensichtliche Sünde herrscht, wo das Gebot Christi definitiv und auch bekannterweise übertreten wird. Und da wäre es jetzt aber wichtig, und zwar für alle Beteiligten, das gesamte Neue Testament mit allen Aussagen zu kennen und zu beachten. Und vor allem Gottes Meinung und Stellung dazu und auch Gottes generellen Willen in seinem ganzen Wort, speziell auch in den Psalmen, zu beachten. Gott ist ein gerechter Richter und wir alle müssen vor seinem Richterstuhl erscheinen, die einen im Gericht vor dem großen weißen Thron und dann ins ewige Verderben, die anderen vor Christi Preisrichterstuhl, über die hat der zweite Tod keine Macht. Gott will aber eben nicht den Tod des Gottlosen, seit jeher nicht. Er will die Umkehr des Sünders und will in Christus Barmherzigkeit ergehen lassen. Genau hier fehlt es aber bei uns Menschen am meisten. Einer Generation, die kaum noch eine Gebrauchsanleitung liest und versteht, vor lauter Zeitmangel, kann man wohl auch nicht mehr zumuten, sämtliche Bibelstellen, die mit einer Übertretung des Willens Gottes zusammenhängen, zu kennen. Also dann was Recht oder Unrecht angeht, nichts als wieder hin zum Menschen, zu einem Menschen, dem man entsprechende Sachkenntnis zutraut. Was für ein Tun! Das Ergebnis wird leider dementsprechend ausfallen. Könnte er nicht endlich Epikeikes sein, der Mann? Will er von Mensch zu Mensch, von Bruder zu Bruder nicht endlich Gottes Wesensart mit einbeziehen, die ihm als Gottes Kind mitgegeben ist in Christus? Wann will er endlich mehr als Gerechtigkeit in Betracht ziehen? Nicht etwas Soziales, nicht Solidarität, sondern mehr als Gerechtigkeit. Und Christus ist das Mehr an Gerechtigkeit Gottes. Halten wir an dieser Stelle fest, der Herr ist der gerechte Richter, er allein. Er ist die Wahrheit in Person. Er kennt unsere Situation und er kennt sein Wort wie kein anderer. Und er allein kann es gerecht und mehr als gerecht anwenden. Das alles gilt es für uns zu bedenken, wenn wir zu richten und zu beurteilen beginnen. Freilich sagt Paulus im Lehrbrief an die Korinther, im 1. im Kapitel 5, was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Richtet ihr nicht die drinnen sind? Und einen Vers weiter, Gott aber wird die draußen sind richten. Tut von euch selbst hinaus, wer da böse ist. Und in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So nun die Welt von euch soll gerichtet werden, seid ihr denn nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Aber genau das setzt allerdings eine exakte, eine gesamte Bibelkenntnis voraus und es setzt einen direkten Herzenskontakt zum himmlischen Richter voraus und diese seine Wesensart in unserer eigenen Seele als von Christus Miterrettete und vor Gott in seiner Gnade stehende Kinder, als Bruder und Schwester unter Brüdern, unter dem einen Herrn, nicht aber als Schalksknecht, dem wohl viel vergeben worden ist, der das aber vergessen hat, der das verdrängt und sich neue, größere Schuld auflädt, sondern bewusst als unwürdige, aber frohe Nutznießer von Gottes Epiekia, von seinem mehr als Gerechtigkeit für dich und für mich verlorenen Sünder. Haben wir das? Sehen wir das so? Verhalten wir uns den Glaubensgeschwistern gegenüber in der Weise dessen, der uns unsere ganze Schuld erlassen hat? Zwei Begriffe haben wir uns damit heute vor die inneren Augen gestellt. Zum einen Eritäa, den falschen Ehrgeiz in der Gemeinschaft, das eigensüchtige Vorgehen und Umgehen miteinander, das zänkische Machtstreben und zum anderen das, was mehr ist als Gerechtigkeit, die herrliche Wesensart unseres Gottes und Vaters und unseres Herrn Jesus, im Griechischen Epiekes genannt, ein Wort, ein Begriff, der so umfangreich und so schwer zu übersetzen ist in unsere Muttersprache, aber dem Herzen eines Kindes Gottes so leicht verständlich, der uns all die herrliche Hoffnung und Zukunft erhält, wenn wir dieses Wesen, das Gott uns reichlich darreicht, auch gegenüber den Brüdern bewahren. Und deshalb setzt der Heilige Geist den Brief an die Philipper, wo die Prediger ja nicht mehr der Gottesfurcht gemäß auftraten, das besitzanzeigende Fürwort eure an die Spitze seiner Anweisung. Er spricht von eurer Lindigkeit, von eurer Bescheidenheit, von eurer Sanftmut, wegen der Nähe Gottes, wegen Jesu Gegenwart in unseren Herzen. Und da steht in Philipper 4,5, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Mehr als Gerechtigkeit. Gottes Wort sagt uns in Römer 10,4, wer an Christus glaubt, der ist gerecht. Das allein ist schon mehr als Gerechtigkeit, diese Gnade in Christus. Wenn wir daran denken, was wir alles verschuldet haben, an den Eltern, an den Großeltern, mir fällt da etliches ein, peinlich, und an den Versäumnissen, wo ich nichts gesagt habe, wo ich etwas sagen hätte sollen, und wenn ich an die vielen Stunden denke, die ich vertan habe, das meiste ist mir ja gar nicht bewusst geworden, und wir sitzen immer noch hier, noch immer nicht verdammt wegen diesem Meer. Wie gut ist es doch, dass uns Gott solche Situationen in der Bibel hat aufschreiben lassen, wie bei David zum Beispiel. Das und alles andere, wie uns Gott begegnet, das ist mehr als Gerechtigkeit. Danken wir unserem Herrn und Vater dafür. Amen.